Ja, danke, Joachim Bruhn. Und jetzt wechselt Erik mal eben gerade das Mikrofon. Jetzt würde ich bitten, wer jetzt Fragen hat, sich einfach kurz zu melden und ich mache eine kleine Liste.
Tatsächlich in sowas wie einer auch völkischen Konkurrenzgesellschaft dann noch aufzufangen? Oder gibt es die überhaupt nicht mehr?
Das Verhältnis von Kapital als reinem Verhältnis zu den Kapitalisten, so wie sie konkret miteinander konkurrieren, denke ich mir, so wie das Verhältnis von der Souveränität als dem Allgemeinverhältnis zu den erscheinenden Staatsapparaten in ihrer Gewaltenteilung. Die Souveränität als soziales Verhältnis ist die Bedingung der Möglichkeit der Existenz einzelner Staatsapparate. Und diese einzelnen Staatsapparate bewerkstelligen natürlich in der Normallage kapitalistischer Produktion und Akkumulation, bewerkstelligen sie eben ihr Geschäft. Sie schützen das Geld als die allgemeine Ware der Kontrakte. Und solange das Kapital in einer Aufwärtsspirale ist, also sich nach bestimmten Regularien verwertet, ist die Identität des Geldes mit sich selbst, die der Staat im Recht garantiert, kein Problem. Das wird erst dann zum Problem, wenn das Kapital sich als die absolute Schranke seiner selbst erweist, wenn also tatsächlich Zusammenbruchskrisen auftreten. In diesen Zusammenbruchskrisen geht dann die Steigerung vom autoritären Staat zum Staat des Ausnahmezustands und eventuell zum Führerstaat weiter. Das sind aber jetzt ganz allgemeine Bestimmungen. In Deutschland muss man eben sehen, dass durch den Nationalsozialismus eine Gesellschaftsordnung ganz eigener, ungeahnter Art gewissermaßen neu entstanden und neu erfunden worden ist. Es ist also nicht nur eine Metapher zu sagen, das war Barbarei, sondern Barbarei ist hier verstanden als ein Gesellschaftsbegriff, der gleiche Geltung beanspruchen kann wie Begriffe wie Feudalismus oder Kapitalismus. Nun ist klar, dass die Barbarei in Deutschland nur aus dem Kapital folgen konnte und aus nichts anderem. Dass aber der Faschismus im doppelten Sinne eine kapitalentsprungene Gesellschaft darstellt. Es hebt negativ den Kapitalismus in sich auf. Und was nach 45 eingetreten ist, ist nun eine oberflächliche Normalisierung dessen, dass aber auf den vollzogenen Resultaten dieser Barbarei selbstbewusst aufsetzt. Ein Ergebnis ist etwa die endgültige Transformation des sogenannten Klassenkampfes in ein Schmiermittel der Akkumulation. Also die angedeutete Verwandlung des Proletariats in nichts als Pöbel, die der Verwandlung der herrschenden Klasse in nichts als Gesindel gegenübersteht. Also die vollkommene Liquidation jeder Möglichkeit, aus ökonomischen Interessenkonflikten irgendwie revolutionäre Transzendenz abzuleiten. Und nicht nur das, der Versuch, diese revolutionäre Transzendenz abzuleiten, ist selber zum Teil des Getriebes geworden. Oder um es ganz kurz zu sagen, Marxismus in der Weise, wie er mehrheitlich verstanden wird von den Altvaters und Michael Heinrichs und so weiter. Dieser Marxismus ist Teil einer Konterrevolution, die seit 1933 nicht zu siegen aufgehört hat. Und er ist es systematisch schon deswegen, weil er versucht, den Kapitalbegriff als einen ewigen reproduzierenden, als ein ewiges sich reproduzierendes System zu fassen und die Geschichtlichkeit, die in diesen Kategorien enthalten ist, so aus ihnen herauszunehmen, wie die Nazis die Juden aus der Geschichte herausmorden wollten und zum großen Teil getan haben. Das heißt also, einerseits gelten die Kategorien der politischen Ökonomie für Deutschland fort, aber sie gelten fort in einem quasi schon selbst naturwissenschaftlich beschreibenden Sinne, weil es für diese Erkenntnisse systematisch kein Subjekt mehr geben kann, das sie sich nach Art des klassischen revolutionären Subjekts anzueignen vermöchte. Jede Idee, durch einen Lernprozess im Zuge von sozialen Kämpfen zu einer wirklichen Einsicht zu kommen, ist sabotiert durch diesen Aktualismus, durch diese Nullzeit, die das Kapital setzt und die dadurch ausgelöste Transformation der Individuen in nach Reiz- und Reflexmustern agierende Subjekte. Und wenn sie nun aus dieser Reizreflexhaftigkeit des Funktionierens durch einen totalen Zusammenbruch herausgerissen werden, dann wird ihnen die Einsicht ins Kapital nicht wie Schuppen von den Augen fallen, sondern sie werden sich gewissermaßen vom Geldfetisch unmittelbar dem Staatsfetisch und dem Souveränitätsfetisch zuwenden. Und das haben sie als ihre allgemeine Herrschaftsreserve verinnerlicht. Und das wollte ich eben andeuten mit diesem Zitat aus Frank Schirmachers FAZ-Leitartikel von vor 2 Jahren. Der Staat entscheidet dezisionistisch darüber, ob etwas ist oder ob etwas vielmehr nicht ist. Das ist eine sehr elegante Formulierung der Nürnberger Gesetze, ohne den Gegenstand zu nennen und vor allen Dingen ohne zu sagen, dass man ja den Krieg gegen die Juden hierzulande im Großen und Ganzen gewonnen hat, aber das nun seine außenpolitische, geopolitische Wiederholung in Gestalt des Antizionismus fällig ist. Das ist also die nächste Wendung des innerautoritären Staates unmittelbar als geopolitische Veröffentlichung des hierzulande sorgsam kulminierten Antisemitismus stattfinden wird und schon sich langsam bedrohlich warm läuft. Also ich weiß auch so recht keinen Ausweg daraus, dass diese Kategorien einerseits gelten, dass aber der revolutionäre Einsichtseffekt gewissermaßen gesellschaftlich paralysiert ist durch diese negative Aufhebung der Klassengesellschaft, wie sie 33 eingetreten ist. Insofern finde ich eben die Passage des Aufrufs, den du noch mal vorhin vorgelesen hattest, ne, da heißt es ja, haben wir es mit Aspekten faschistischer Kontinuitäten zu tun oder mit der allgemeinen Logik von Staat und Nation? Also diese Frage scheint mir unzutreffend zu sein. Es ist kein Oder, sondern die allgemeine Logik von Staat, Nation und Kapital hat sich 1933 in die deutsche Barbarei als eine qualitativ neue Gesellschaftsform transformiert. Also die Differenz zwischen deutschem Sonderweg und allgemeinen Kapitalbegriffen, das ist ein Spielfeld, denke ich, für Linksakademiker, das man ihnen ruhig überlassen sollte. Sollen sie sich tummeln, sie mögen da und dort vielleicht auch empirisch interessante Ergebnisse zutage fördern. Vielmehr sollte man zeigen, wie es möglich war, dass in der Konsequenz dieser allgemeinen Logik sich die Barbarei ergeben hat, mit deren Resultaten wir bis heute weiterleben müssen. Insofern müssen wir vielleicht doch nochmal zurückgehen auf die Goldhagen-Debatte und uns fragen, was damals in dieser Diskussion eigentlich schiefgelaufen ist in der Aufnahme dieser Thesen. Ich hoffe, das war die Antwort auf deine Bemerkung.
Ja, ich habe vielleicht auch ein bisschen unpräzise gefragt. Also mir ging es auch schon auch um das, was du kurz angesprochen hast, eben halt diese negative Aufhebung des Klassenverhältnisses in der Volksgemeinschaft. Und dann das Verhältnis dazu, davon dann noch von einer kapitalistischen Gesellschaft zu sprechen. Also ist die negative Aufhebung der Klassengesellschaft nicht auch eine, hat die nicht auch eine Implikation auf den Geldbegriff? Oder ist das mitgedacht?
Ja, die hat insofern eine Folge dafür, dass eben der Geldbegriff nun völlig besinnungslos in dieser beschriebenen Antinomie hin und her geht. Also so wenig wie 200 Jahre nationalökonomischer Forschung irgendeine Einsicht in den Geldbegriff gebracht haben, außer dass man sich wahlweise auf eine Seite der eröffneten Antinomie schlägt. Genauso wenig werden irgendwelche Individuen und werden sie ihr Leben lang Geld gebrauchen, jemals zu einem vernünftigen Begriff dieses Geldes kommen können, umso mehr, als ja der vernünftige Begriff dieses Geldes kein theoretischer Begriff mehr wäre, sondern der vernünftige Begriff, und das meint ja Kritik, der vernünftige Begriff unmittelbar eins wäre mit der Abschaffung und gesellschaftlichen Nutzlosigkeit des Geldes. Also schon das Bemühen um ein theoretisches Verständnis des Geldes ist die Kapitulation vor dem Gegenstand und der Versuch, sich auf eine Seite der Antinomie zu schlagen. Betrachten wir mal, was gemeinhin so als Marxismus hierzulande gilt. Das ist immer die Theorie dessen, dass der Wert irgendwie auf verausgabte Arbeit gründen würde. Der ganze Marxismus ist eigentlich nur eine Form der objektiven Wertlehre und damit funktional genau dem Wahnsinn derer verwandt, die glauben, Geld sei deswegen wert, weil es in letzter Instanz auf Gold verweisen würde. Obwohl es zwar keine Konvertibilität mehr gibt von Papiergeld in Goldbarren, ist es doch so, dass die Bundesbank aus Gründen, die an Magie grenzen, 3.500 Tonnen davon besitzt und damit die zweitreichste Zentralbank der Welt ist und sich da eben in allen möglichen für den außenstehenden Materialisten okkulten Ritualen gefällt. Vielleicht mal eine Geschichte, kann man bei meinem Fernsehen, die Federal Reserve Bank in New York fungiert ja als internationale Clearingstelle aller Nationalbanken. Alle Nationalbanken haben also auf diesem exterritorialen Gebiet, das die FedEx verwaltet, ein Golddepot. Und wenn es nun zu groß grundlegenden Ungleichgewichten etwa zwischen der Zahlungsbilanz von Honduras im Vergleich zur äußeren oder inneren Mongolei kommt und dass eine gewisse Bandbreite der Schwankung der Währung überschritten wird, dann fährt ein Proletarier mit einem Gabelstapler in den Keller der Nationalbank von Honduras, schnappt sich eine Goldpalette und fährt die Goldpalette in den Bunker der äußeren Mongolei. Immerhin, das hält 300 Proletarier in Lohn und Arbeit, das ist auch nicht zu verachten. Also ein archaisches, kultanmutendes Ritual, dass die Leute eben auf den Goldfetisch so vertrauen und reinfallen, weil er natürlich diese Naturalform des Reichtums, die völlige dingliche Verschmelzung gesellschaftlicher Bestimmungen und dingliche Eigenschaften pars pro toto blendend vor Augen führt. Das ist unüberwindbar und in den daraus eröffneten Perspektiven auf den Geldbegriff taumelt man halt hin und her. Geht es mit der Konjunktur aufwärts, ist das Geld nichts anderes als Vertrauen. Geht es abwärts, ist es nichts anderes als naturaler Reichtum. Das ist die ewige Pendelbewegung, die das Individuum, das Geld gebraucht, genauso wenig kapiert wie die 200-jährige Geschichte der Nationalökonomie und was am wenigsten die Marxisten kapiert haben, die mit der Arbeitswertlehre auch nur eine Variante der objektiven Wertlehre vorgelegt haben. Insofern ist Marxismus nichts als Ideologie. Und die darauf aufbauenden politischen Strebungen sind nichts anderes als Erklärung der deutschen Konterrevolution in Permanenz. Es muss also vom Marxismus gebrochen werden und endlich zum Materialismus vorangeschritten werden. Und das wird, denke ich, die ganze Rezeption nicht nur der uns überlieferten Theorie, sondern auch unsere Perspektiven auf Deutschland verändern.
Besondere, also der deutsche Sonderweg, ja, lange vor Hitler angefangen haben. Und wenn man den dann sozusagen an der Geldpolitik festmachen möchte, dann würde ich jetzt nicht sehen, wo die deutsche Geldpolitik sich so besonders unterscheiden würde in der Zeit vor dem Dritten Reich. Also die Golddeckung der Währung ist ja kein deutscher Sonderweg. Da sind ja andere Länder nicht weniger fetischistisch gewesen. Und auch die Inflationserfahrung ist ja nicht rein deutsch. Also die Italiener haben ja ihre Inflationserfahrung offensichtlich ganz locker und gelassen weggesteckt, dann im Gegensatz zu den Deutschen. Also da sehe ich einfach keine spezifische deutsche Besonderheit, gerade in der Geldpolitik. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht die falsche Ecke ist, die deutsche Besonderheit zu suchen.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich lehne die Rede vom deutschen Sonderweg ja aus Gründen, die ich versucht habe anzudeuten, ab. Ne? Ich würde eher sagen, 1929, 30 ne, hat sich aus Gründen einer Ungleichzeitigkeit der globalen Krise hier und nur hier der komplette Zusammenbruch einer kapitalistisch noch möglichen Akkumulation ereignet. Deutschland ist gewissermaßen das schwarze Loch dieser Krise. Das hat mit einem deutschen Sonderweg überhaupt nichts zu tun. Der deutsche Sonderweg beginnt erst in diesem Augenblick, in dem sich eben durch die Hitlerbewegung die Perspektive auf die Barbarei als auf einen Gesellschaftszustand ganz neuer und eigener Art eröffnet. Also ich halte nichts davon, so wie Goldhagen es tut, ne? Darzustellen, der Antisemitismus, den es seit Urzeiten gibt, habe sich gewissermaßen nach 1933 offenbart als die mörderische Praxis, die er immer intendiert hat. Das ist eine vollkommen materialismusvergessene Perspektive. Man könnte Sonderwege findet man für jede Nation. Sondern das Besondere ist das, dass hierzulande zum ersten Mal die in dem völligen Zusammenbruch der kapitalistischen noch möglichen Reproduktion erfolgte Krise, dass die einen ganz spezifischen Gesellschaftszustand produziert hat und den Faschismus nun einmal als Produktionsverhältnis verstanden, als Transformation einer Bevölkerung zu einem Volk, ne, dass das das Besondere ist. Also diese historische Spekulation ist unnötig. Du hast vollkommen recht, dass also Nationalökonomen aller Länder und aller Zeiten in diesem beschriebenen antinomischen Oszillation irgendwie versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren. Das ist nichts Besonderes. Was Besonderes ist, ne, ist vielleicht mit dem Wort deutscher Keynesianismus zu beschreiben. Und das ist ja auch eine solche Verkennung, dass keynesianische Politiken allgemein als für irgendwie links und menschenfreundlich und armutsbekämpferisch gehalten werden, dass aber in diesem Keynesianismus sich auch zeigt, dass es Deutsche in allen Nationen gibt, nämlich Fans der barbarischen Krisenlösung, und dass gerade John Maynard Keynes einer ihrer führenden Köpfe gewesen ist. Es gerät erstens oft in Vergessenheit, dass ja die Nazis 36 sein Buch Allgemeine Theorie des Zinses und des Geldes sofort übersetzt haben und dass Keynes für die deutsche Ausgabe ein eigenes Vorwort geschrieben hat, in dem er sagt, natürlich kann sein Plan der Wirtschaftsrettung in einem totalen Staat viel besser umgesetzt werden als in einem liberalen, gewaltenteilig organisierten Staat. Das konnte er umso mehr sagen, weil ja und Nationalökonomie als Wissenschaft ist angewandter Okkultismus, dass ja die Keynesche Geldtheorie auf nichts anderem basiert als auf der Tauschgeldtheorie von Silvio Gesell. Im Zentrum dieses Buches aufgeklärter Nationalökonomie finden sich hinten 7 Seiten, wo John Maynard Keynes, Silvio Gesell und die anderen Kämpfer gegen die Zinsknechtschaft über den grünen Klee lobt, davon hört man von keinem Keynesianer auch nur eine Zeile, und ausdrücklich sagt, die Perspektive, die Gesell in der Geldpolitik eröffnet, sei die Perspektive eines antimarxistischen Sozialismus, wörtlich. Was ist antimarxistischer Sozialismus anderes als ein schönes Wort für Volksgemeinschaft? So ist es auch ganz genau verstanden worden. Und es ist auch kein Zufall, dass dieses Buch von Keynes 36 in genau dem Verlag erscheint, der bis heute der Hausverlag von Carl Schmitt ist, im Verlag Dunker und Humblot. Das heißt also, die politische Freund-Feind-Erklärung, die einen Kampf auf Leben und Tod und ein außerhalb des Gesetzstellen des Gegners bedeutet, der Dezisionismus, was ein sehr feines Wort ist für den Marktführermäßig organisierten Terror. Dieser Dezisionismus, das darüber scheidet, wer ist lebenswert, wer ist nicht lebenswert, zieht eine politische Konsequenz aus einer vom Kapital eröffneten allgemeinen Wertbestimmung und radikalisiert und hebt sie gewissermaßen ins Politische. Und die Einhaltung allerdings von ökonomischer und politischer Feindbestimmung hat in Deutschland eben in der Gestalt Karl Schmitz nicht zufällig ihren absoluten theoretischen Höhepunkt erreicht. Das mag man nun das Besondere nennen, was aber vielleicht, zumindest bei mir, vielleicht auch einfach nur auf purer Unkenntnis des staatsrechtlichen Denkens in anderen Nationen beruht. Dann fragt man sich
doch, warum hat Keynes gerade hier so rezipiert worden? Und ich sage, wenn man in den USA, wo es ja auch einen schwarzen Freitag gegeben hat, den es auch einen totalen Zusammenbruch der Kapitalakkumulation gegeben hat, wo der Keynes ja nicht mal übersetzt werden brauchte, den man ja so lesen konnte, warum fiel der hier so auf fruchtbaren Boden und da nicht?
Das kann ich unmöglich wissen. Ich kann nur auf ein gerade erschienenes Buch verweisen, von Hauke Janssen, Nationalökonomie und Nationalsozialismus, die auf 800 Seiten eine ganz bienenfleißige Ideengeschichte und Personengeschichte der deutschen Nationalökonomie und ihrer Keynes-Rezeption bringt. Daraus habe ich übrigens auch dieses Zitat von Hitler in der Wolfschanze gezogen, dass die letzte Garantie für die Stabilität der Mark das Konzentrationslager ist. Und das ist ein sehr gutes und sehr intensives Buch. Es zeigt sich eben, dass in dieser Antinomie der Schwankung irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden muss, wo sich die ökonomischen Kategorien als unmittelbare politische darstellen müssen. Und die Nation, die es gewissermaßen als erste vollzieht, hat einen erheblichen Vorsprung beim allgemeinen Weg in den Abgrund errungen. Es ist ja nicht so, es ist, denke ich, die Ungleichzeitigkeit gewesen der Zusammenbruchskrise des Kapitals 1929, die in Deutschland als ihrem schwächsten Kettenglied eben diese unheilvolle Entwicklung ausgelöst hat. Ich denke, wir müssen vom 30. Januar auf den 9. Mai 45 schauen und diese Perspektive entwickeln und uns nicht also mit dieser Sonderwegsthese mehr als nur in einem historischen Interesse beschäftigen, sondern die Frage ist, was hat der Faschismus, indem er definiert hat, was als jüdisch todeswürdig gesetzt wird, wie hat er damit das Deutsch Lebenswerte definiert? Jeder wusste doch, dass die Nürnberg-Gesetze nicht nur, was schon schlimm genug wäre, eine Todes- und Verfolgungsdrohung war gegen die Juden, sondern auch eine genaue Bestimmung, gewissermaßen ex negativo, was hierzulande mit Erfolg als Deutsch auftreten kann. Dass also Definitionen etwa aus dem zeitgenössischen Militärgesetzbuch ganz klar sagen, Deutsch ist, wer bereit ist zu Opfer und Tod, zum Töten und zum getötet werden, als bereit ist, seinen Körper restlos als Staatsmaterial zur Verfügung zu stellen und dieses Opfer aus Innerstem zu bejahen, weil es die Hoffnung gibt, in dieser Opferbereitschaft zur totalen Verschmelzung zu kommen von gesellschaftlicher Funktion und naturaler Beschaffenheit. Das ist das Glück, die faschistische Utopie, die diese Krisenlösung dem Täterkollektiv verheißen hat, und es hat sich in dem energischen Wahn, diese Utopie zu realisieren, hat es sich als in sich selbst restlos verschweißtes Mordkollektiv konstituiert, und das, was man früher Klassen nannte, ist halt heute nur noch sozialhistorische, kulturelle Illustration, ohne jede strategische Bedeutung.
Du hattest hinsichtlich der Reaktion der Deutschen auf die Krise das so beschrieben, dass sich gerade in der Abstinenz von Panik das Vertrauen in das faschistische Souverän darstellt. Meine Frage zielt darauf ab, wie ist da dann das Verhältnis von Krise und Ideologie zu bestimmen? Also wenn sozusagen die Krise die äußerliche Darstellung des immanenten Widerspruchs ist, was ist das denn in diesem Verhältnis? Also dann insbesondere auf die Frage, wie drückt sich Ideologien der Krise aus, wenn sie überhaupt keinen Ausdruck hat. Das ist sozusagen hier die Abstinenz. Und wenn es das Vertrauen ist in die nationalsozialistische Krisenlösung, habe ich natürlich auch wieder nur eine relativ allgemeine Bestimmung. Das heißt, diese Reaktion hat man weitestgehend auch mit Abstrichen in den USA. Das, ich habe wieder nur sozusagen eine allgemeine Bestimmung vom Kapital her, wie ist sozusagen die Ökonomie strukturiert oder die Weltgesellschaft strukturiert in der nachfaschistischen Welt. Also das heißt, was für eine Reaktion gibt es sozusagen in der neoliberalen Ökonomie als die als das adäquate Erbe der autoritären Ökonomie, dass ich nämlich gar nichts anderes mehr habe als den autoritären Staat, der am Ende übrig bleibt innerhalb der Krise. Und das ist eine relativ allgemeine Bestimmung. Die Frage ist da auch, wie differieren die unterschiedlichen Reaktionen innerhalb der Krise, beziehungsweise wie sollte ich dieses Vertrauen eben dann auch ausdrücken? Also auch in Europa hat man ja sehr wohl unterschiedliche Reaktionen der Ökonomien auf diese Krise. Und ja,
das kann ich nicht sagen. Das wäre ein weiteres Forschungsprogramm. Und man müsste halt gucken, dass man da ein valides Sample beibringt von qualitativ verschiedenen Studien. Ich weiß das nicht. Ich kann nur sagen, wie soll man einen gesellschaftlichen Zustand beschreiben, in dem die unmittelbare individuelle Selbsterhaltung, die Erhaltung seiner selbst als Körper direkt verschmolzen ist, umstandslos kursgeschlossen ist, mit der Betätigung aller Funktionen, die zur Akkumulation nötig sind. Dass also das Individuum als Besonderes restlos in der Homogenität der juristischen Person des Subjektes aufgegangen ist und von ihm restlos subsumiert ist unter Aufhebung aller gewissermaßen vorgelagerten, etwa historisch im Begriff der Klasse ausgedrückten Bestimmungen. Ich weiß nicht, wie man diesen Zustand beschreiben soll. Auch Postnarzissmus ist ja ein hilfloser Versuch gewesen, dieses Fortleben des Faschismus in der sogenannten Demokratie irgendwie haftbar zu machen. Man könnte aber vielleicht zeigen, an einer intensiven Lektüre des Grundgesetzes, wie dieses Grundgesetz ganz selbstbewusst die sozialen Resultate des Nationalsozialismus zur Grundlage der Geltung des Rechts erhebt. Das könnte man zeigen. Man könnte auch zeigen, dass es vielleicht in anderen Gesellschaften noch Potenziale des Klassenkampfes gibt. Aber hier in Deutschland, und darauf will ich hinaus, hier in Deutschland ist die Emanzipationschance, die durch die Französische Revolution eröffnet worden ist, und die komplette klassische Geltung des sogenannten Marxismus leitet sich aus der durchgeführten und siegreichen bürgerlichen Revolution ab, dass diese durch die Geschichte eröffnete Emanzipationschance durch den Nationalsozialismus zugrunde gegangen ist. Und dass man einen Begriff von Geschichte entwickeln muss, der zeigt, dass zwischen dem Sturm auf die Bastille und der Wannsee-Konferenz, dass in dieser Zeit die Gültigkeit des historischen Marxismus nicht nur abgelaufen ist, sondern dass er sich als Teil dieser barbarischen Krisenlösung gezeigt hat. Man kann nicht immer nur, wie es die akademischen Marxisten tun, vom Sturm auf die Bastille und der dadurch eröffneten Gültigkeit marxischer Kategorien her denken. Man muss von dem in Anführungszeichen Geschichtszeichen der Wannsee-Konferenz das Ende dieser Epoche für Deutschland bestimmen. Daraus ergibt sich die merkwürdige Situation, dass man nach wie vor und jetzt erst recht einen Einblick darin hat, dass die Wahrheit der marxischen Kritik nicht in einer Abbildung von Funktionsmechanismen von Ökonomie liegt, die man dann vergleichen kann und so weiter und so weiter, sondern dass die marxische Kritik der geistige Ausdruck der kommenden Abschaffung des Kapitals zu sein hat. Das heißt also, dass das Wahrheitskriterium der Kritik niemals innertheoretisch ermittelt werden kann, wie es die Akademiker und die Linken so gerne tun mögen. Dann haben wir Begriffe, die gelten, die aber keine Theorie sein können, die nur als Kritik, also als halbwegs noch kommunikabel ausgedrückter Ekel und Widerwille und Abscheu ist, in der Hoffnung und in dem Wissen darum, dass jede in Deutschland überhaupt nur noch künftig eventuell mögliche Revolution nichts anderes wäre, ne, als der unmögliche Versuch, Rache für die Opfer dieses Kollektives zu nehmen. Also der unmögliche Versuch einer Rettung wäre. Revolution ist nicht mehr ableitbar aus Interessenpolitik, aus Radikalisierung von irgendwelchen sozialen Kämpfen. Es wäre nur möglich als plötzliches, schockartiges Innewerden dieser Transformationskosten von Bevölkerung im Volk und das Erschrecken über sich selbst. Und das ist ja bei Marx also der zentrale Knackpunkt. Er sagt ja mal in den Frühschriften, das Schwierigste, was die Revolution überhaupt vor sich hat, ist es, die Deutschen zu Menschen emanzipieren, zu emanzipieren. Die Deutschen müssen zu Menschen emanzipiert werden. Das ist so notwendiger und leider auch so unmöglich wie nie zuvor. In diesem Dilemma bewegt man sich, nur dieses Dilemma darf und kann nicht irgendwie theoretisiert werden. Es muss als artikulierter Widerwille, Abscheu und Ekel ausgedrückt werden. Und bezogen nochmal auf deine Bemerkung jetzt, ne, denke ich halt, es ist ja kein Zufall, ne, dass es Deutsche in allen Nationen gibt und dass natürlich in jeder Kapitalkrise, auch anderswo, das Bedürfnis und die Perspektive auf eine solche Krisenlösung eröffnet wird. Deswegen sucht man natürlich überall Bündnisse, Kombinationen. Und wenn gestern also etwa die FAZ schreibt, es gäbe doch allerhand merkwürdige Gemeinsamkeiten zwischen Scharia-Banking und dem Begriff der sozialen Marktwirtschaft, dann ist genau diese Verschränkung gemeint und diese Aktualisierung gemeint. Das ist jetzt auch bestimmt keine Antwort auf das, was du sagtest, ne? Aber ich kann und will darauf auch nicht antworten, weil ich denke, man kann durch Vergleiche so wenig Einsicht in die Verhältnisse gewinnen, wie man Einsicht in den Erfolg von Brokern gewinnen kann, indem man die Länge ihres Zeigefingers nachrechnet. Das ist sicherlich eine sehr einträgliche und auch garantiert endlose Beschäftigung, führt aber zu Bescheidwissen über nichts. Und Bescheidwissen über nichts, ich habe leider in der vorbereitenden Konferenz noch einmal lesen müssen, den Aufsatz von Adorno, Theorie der Halbbildung. Also Bescheidwissen über nichts, alles Wissen über Nichtswürdiges, das ist ja das, was die Nationalökonomie als Wissenschaft und als Ideologie zutiefst auszeichnet. Das ist ja die Denunziation der eigenen menschlichen Erkenntnisfähigkeit durch fortgesetzten Wissenschaftsbetrieb. Und jetzt sollten wir uns mal fragen, das wäre ein Teil der Neubesinnung 20 Jahre später, ne, inwieweit hat man Widerwillen aus Dummheit, aus Unachtsamkeit, aus Langeweile, aus Zeitmangel, inwieweit hat man selber geholfen, ne, eine Generation von linken Akademikern großzuziehen und hochzuzüchten? Also inwieweit hat sich auch dieser Kritikversuch selber in Theorie, in Forschungsprogramme, in Stipendienförderung und in Belieferung von Akademien verwandelt? Inwieweit ist also auch an uns etwas vollzogen worden, was Marx mal im Kapital so ausdrückt, die Stärke jeder herrschenden Klasse, sagt er noch in seinem Klasseidealismus, die Stärke jeder herrschenden Klasse zeigt sich darin, inwieweit es ihr gelingt, aus den Subalternen die Klügsten für ihren eigenen Nachwuchs zu rekrutieren. Das ist ja die Kraft der ideologischen Staatsapparate. Und das ist ja etwa der Sinn von solchen abstrusen Gruppen wie dem BAK Shalom, dass sie das Antisemitismus-Thema irgendwie aufarbeitbar machen für Zwecke der Rosa-Luxemburg-Stiftung und für die Arbeit als wissenschaftlicher Hilfskraft von irgendwelchen Abgeordneten. Das ist ein soziales Schicksal, dem man vielleicht unabsichtlich durch die Kritik und auch durch die Sucht, die Kritik nach allgemeingültigen Kategorien der Theorie auch nun wirklich jedermann plausibel zu beweisen, dem man vielleicht vorgearbeitet hat. Aber gleichwohl stimmt es eben immer noch, wie Adorno sagte, Wahrheit ist objektiv und nicht plausibel. Sie ergibt sich nicht in Konsens-Dissens-Papieren, die vielleicht noch mit 51-prozentigen Mehrheiten irgendwie abgestimmt werden. Das ist ein Weg, der zwar irgendwie aus Trauer und Verzweiflung geboten zu sein scheint, der aber gleichwohl an sich selber sich als falsch erwiesen hat, und man müsste sich insoweit kritisieren, als man irgendwo und irgendwie diesem Suchtbedürfnis nach Theorie gemein gemacht hat.
Kannst du den ersten Teil der Frage noch antworten? Das Verhältnis von Ideologie und Krise?
Aber nur in einem Satz.
Also, der erste Teil bezog sich darauf, was du gesagt hast, hinsichtlich der Abstinenz. Und was das sozusagen sein soll, wenn ich, wie gesagt, Krise im marxischen Sinne verstehe, und dass der wohl hinsichtlich des ökonomischen und des ideologischen.
Ich meine, was soll ich zu Krise und Ideologie sagen, über das hinaus, was ich bereits gesagt habe, ne? Ich habe versucht zu zeigen, dass man Ideologie nicht als ein quasi per Diktat vorgesetztes Dogma zu glauben hat, sondern dass man es quasi spontan durch seine subjektive Meinung, die zu allem ihren Senf gibt, automatisch erneuert in dieser Bewegung, in dem, was ich Antinomie genannt habe, in der Oszillation der zum Geldbegriff logisch nur möglichen Standpunkte. Damit ist alles, was am Geld ideologieträchtig ist, vorhanden, wird reproduziert und ist da. Und damit ist zugleich als Ideologie der Krise gesetzt, dass dieses Geld der Bedingung, dass dieses Geld der Möglichkeit nach in einen einfachen Rationierungsschein, der nur von Staats wegen gilt, transformiert werden kann. Dass also das Geld ein unmittelbar politischer Gegenstand ist, wo von Staats wegen, man kennt das aus den Rationierungspolitiken, wo von Staats wegen zugeteilt wird und nach dem Maß der Zuteilung entschieden wird über das Leben der Einzelnen. Inwieweit nun aus dieser immer im Kapitalprozess präsenten Möglichkeit eine Wirklichkeit wird, darin entscheidet in Gesellschaften, die ihren Faschismus noch vor sich haben, entscheidet gewissermaßen der Zufall, wie die Krise des Weltmarkts und wo und wie stark sie derart zuschlägt, dass die Reproduktion der Gesellschaft an sich selber unmöglich wird, nach kapitalistischen Termen. Man müsste nun bestimmen, was heißt Krise für eine Gesellschaft, die sich als dieses klassenübergreifende Mordkollektiv sehr wohl weiß und sich mit Trauer an den Verlust erinnert und mit Freude sich in diesem Verschmelzungsgefühl immer wieder gerne bewegt und suhlt. Was heißt das? Wie sehe also, und das war natürlich ein Punkt, den man akzeptieren muss, die Rede von der Faschisierung damals war falsch. Sind autoritäre Ausnahmezustände in einer Gesellschaft zu beschreiben, die ihren Faschismus höchst erfolgreich mit bleibenden Resultaten hinter sich gebracht hat, die also das höhere Stabilitätsniveau einer bürgerlichen Gesellschaft, das durch den Faschismus hindurch gestiftet worden ist, erfolgreich sich angeeignet hat? Das wäre die Frage, zu der mir, außer die Frage zu stellen, auch nicht viel mehr einfällt.
Vielleicht dazu gleich ein ganz kurzes Statement. Ich glaube auch, dass man nicht wissenschaftlich bestimmen kann, wie die Aggregatzustände bürgerlicher Gesellschaften zum autoritären Staat hin funktionieren. Aber man kann sich natürlich mit Erschrecken anschauen, wie jetzt in der aktuellen Krise oder überhaupt in den letzten 20 Jahren, was aus den USA als scheinbarer Beweis, dass es auch anders geht in der Krise, dass man nicht keinen Nationalsozialismus braucht, und sozusagen dieser Selbstverständlichkeit des Modells USA geworden ist und wie die jetzt mittlerweile dastehen im Vergleich zu zu der unglaublichen Sympathie, die Deutschland, die Kanzlerin Merkel, die immer die richtigen Worte findet und wo man alle möglichen Mechanismen hat zur Krisenbewältigung und sonst was auf der gesamten Welt findet. Mal abgesehen von der unmittelbaren Sympathie für die Vorgeschichte des Nationalsozialismus. Ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen, aber daran sieht man auch etwas von diesem historischen Fortgehen auf Basis des nationalsozialistischen Verbrechens. Eine Beobachtung, und wenn dir spontan was dazu einfällt, wäre es schön, wenn du was kommentierst dazu, weil du gesagt hast, die Sache geht ja auch nach dem NS fort. Jetzt und erwähnt hast Scharia-Banking, die Liebe der Deutschen zum Islam. Da gibt es ja ein neues Moment oder vielleicht zumindest eine andere neue Konstellation drin. Das ist einerseits natürlich die Liebe zur antisemitischen Raserei, andererseits aber, und das scheint ja auch anders zu sein als in der S, also die Reproduktion der Dynamik des Kapitalverhältnisses in der Weltherrschaft, im Totalen Krieg und so weiter. Es ist ja auch eine Liebe zum totalen Stillstand. Also man liebt eine Religion auch dafür, dass sie von sich selber behauptet, sie habe dafür gesorgt, dass es in 1400 Jahren keinerlei Innovation gegeben hat, weil ja im Koran schon alles drinsteht. Und das Interessante ist, wo wir uns mal das tolle Buch von Herrn Sarrazin angeschaut haben, dass es da eine antagonistische Übereinstimmung zu geben scheint, weil es in dem Buch neben den ganzen Degenerationsfantasien auch darum geht, dass man, also es geht überhaupt nicht um Innovationsfähigkeit von Deutschland, die ganzen Phrasen im ökonomischen heißen, es geht eigentlich nicht um Ökonomie, sondern es geht darum, dass man einerseits natürlich die Degeneration des Genpools Deutschland aufhalten muss und andererseits, dass es auch dadurch bewerkstelligt, dass wir die Disziplin der 50er Jahre wieder brauchen, und die Lehrpläne der 70, bis 1970, das steht dann in seiner Utopie drin. Also man müsste die ganzen Lehrpläne, die die 68er dann entworfen haben, abschaffen und die von 1970 wieder einführen. Und das erscheint sozusagen so als ein unglaubliches Bedürfnis nach totalem Einfrieren von Gesellschaftlichkeit. Und da wollte ich dich fragen, sozusagen, ob das eine neue Facette ist, die auch was in irgendeiner Form ein Reflex sein könnte auf das, was du gesagt hast, zu der Nullzeit des Kapitals. Also die totale Beschleunigung, die ja von ihrem Ziel her aber eigentlich der absolute Stillstand ist, der Nullpunkt des totalen.
Vielleicht nicht der absolute Stillstand, sondern die totale Annihilation. Also das Merkwürdige an diesem Prozess hier und des automatischen Subjekts ist ja, dass es einerseits, wie ich versucht habe anzudeuten, wirklich nur in Raum und Zeit stattfinden kann. Es ist aber zugleich Raum und Zeit beständig als äußere Schranken und Reduzierung der Akkumulation entgegenträgt. Also das Kapital hat förmlich eine Hassliebe zu Form und Stoff, zu Raum und Zeit. Auch eine Hassliebe zum Geld natürlich. Das Geld ist einerseits notwendige Erscheinung und gesellschaftlich gültige Darstellung. Und andererseits, ne, ist es eben eine Form, in der das Kapital, das nicht Identität ist, identisch zu sein hat. Das ist ein Widerspruch, den man loswerden möchte. Und das Kapital treibt danach, das loszuwerden. Das ist, glaube ich, nicht Stillstand, sondern eben Spiralbewegung, sich verengende Spiralbewegung. Und in dieser Bewegung kommt es laufend zur Überprüfung darauf, ob die Individuen ihre Subjektfunktionen betätigen können. Mir erschien als ein interessanter Punkt an Sarrazins Buch, ne, das wirkliche Kriterium, das er anlegt für die Tauglichkeit der Individuen für deutsche Zwecke. Er zitiert in seinem Anmerkungsapparat verschiedentlich, leider gibt es das nicht online, habe ich noch nicht gefunden, es gibt anscheinend einen vierteljährlichen Rundbrief für die Ärzte in Militärmusterungskommissionen, wo sich die Ärzte, die das Menschenmaterial auf Morden und Töten können, begutachten, in den letzten Jahren einen erschreckenden Mangel an Tötungsfähigkeit im rein körperlich-sportlichen Sinne festgestellt haben. Das finde ich Sarrazin einen sehr großen Skandal, den er beheben möchte. Das erinnert einerseits an das, wie es immer war. Jeder weiß ja, dass eine Ursache der Einführung von Arbeitsschutzgesetzen im 19. Jahrhundert, gerade in Preußen, war ja, dass man einen erschreckenden Mangel an rein sportlich körperlicher Tüchtigkeit für Soldatsein feststellen musste und dass das Menschenmaterial gewissermaßen durch die Industrialisierung so kaputt gemacht wurde, dass es mit dem Marschieren nicht mehr ordentlich geklappt hat. Interessanterweise legt Sarrazin an das Menschenmaterial dasselbe Kriterium an. Das heißt also, er geht auf eine Perspektive, wo die Gesellschaftszugehörigkeit der Individuen wieder nach soldatischen Kriterien verstärkt bemessen werden soll. Und damit wird ja etwas auf etwas angespielt, was ja auch zur Krisenlösungsideologie gehört, ne? Dass dieses Pendeln und diese Antinomie in den verschiedenen logisch möglichen Geldbestimmungen ja auch ein Pendeln ist hinsichtlich der möglichen politischen Bestimmung des Individuums. Damit ist gemeint dieses Oszillieren zwischen der Bestimmung des Menschen als Bourgeois und der Bestimmung als Citoyen. Und alles kämpft ja darum, wie man das irgendwie versöhnen können soll. Aber die Versöhnung ist ja de facto als eine negative immer schon empirisch präsent in der Gestalt der Kaserne, also im staatlichen Aufspeichern eines Mobs, der bereit ist zu töten und getötet zu werden. Das ist ja die vorhandene Synthese der scheinbar sich widersprechenden Bestimmung des Menschen als Bürger und als Staatsbürger, als Bourgeois Citoyen. Das heißt also, dass natürlich im Zuge der Krisenlösungsversuche dieses soldatische als empirisch vorhandene Verschmelzung der sich widersprechenden Bestimmungen gesellschaftlich totalisiert und ausgeweitet wird. Das ist eine Perspektive darauf und das ist ja auch eine Perspektive, die sich in den Diskussionen um die Zukunft der Bundeswehr ja auch irgendwie kristallisiert. Eine Konsequenz dessen, dass natürlich diese Subjektform nichts etwas ist, was den Individuen einfach als Individuen und Körpern zukommt, sondern etwas, was ihnen nur zukommt nach Maßgabe ihrer Funktionalität. Und deswegen ist es kein Zufall, dass das Alter, in dem der männliche Deutsche das Wahlrecht erwirbt, auch das Alter ist, in dem er der Wehrpflicht unterzogen wird bislang, wo die Berechtigung als Verpflichtung und Beschlagnahmung des Körpers zugleich erscheint. Das ist ein Grundphänomen jeder bürgerlichen Vergesellschaftung. Das aber in Deutschland aufgrund dessen, ne, dass diese Verschmelzung der Bereitschaft zu töten und der Bereitschaft getötet zu werden, ne, nicht mehr nur auf einen Berufsstand, könnte man sagen, beschränkt war, sondern sich sozial totalisiert hat in der Volksgemeinschaft, eine ganz bestimmte neue Qualität erreicht hat. Vielleicht kann man das so formulieren.
Das, was du gesagt hast zum Begriff des Vertrauens in Bezug auf Geld, also dass das Vertrauen in den Souverän ist und dass das sein muss und dass dieses Vertrauen sozusagen seinen irrwitzigsten und damit angemessensten Ausdruck im Nationalsozialismus findet, in dieser Einheit auf so einen ganz kruden materiellen Raubkrieg einerseits und diesen total phantasmatischen Raubmord, den du das genannt hast, andererseits. Das fand ich sehr einleuchtend. Aber du hast gesagt, dass das Geld eigentlich schon bei Marx beschrieben wird als ein Oszillieren eben zwischen diesem Nominalismus, also diese Zeichen, Symbol, Vertrauen und andererseits Begriffsrealismus, also dem Metallismus. Und wenn ich mich erinnere an die Stelle im Kapital, sagt er doch da eigentlich sehr deutlich, dass dies mit dem Zeichencharakter, dem Nominalismus alles Quatsch ist. Sondern also sehr deutlich irgendwie auf eine Seite schlägt, nämlich die Geld muss schon tatsächlich Träger-Tauschwert sein, also selber Tauschwert sein, um überhaupt den Austausch, also sozusagen seinen Gebrauchswert, der Austauschbarkeit in aller anderen Waren erfüllen zu können. Und insofern würde ich schon denken, dadurch, dass Geld ja tatsächlich mit sowas wie Abschaffung des Goldstandards wirklich rein auf dieses Zeichen Zeichenhafte und Vertrauen darin, dass das irgendwie gedeckt ist, dass man es austauschen kann, denunziert ist, dass das eben nicht, dass es sozusagen selber schon, dass dieser Begriff des Vertrauens wesentlich wird für Geld, selber schon was Krisenhaftes ist, also eben nicht, ja, ich weiß nicht, ob es klar wird, aber dass also dieses, was du meintest, das heißt Quatsch, da immer mit dem Gold, Golddeckung und so zu gucken, dass er schon ein Einschnitt zumindest symbolisiert, dass das eben auch ja nicht zufällig damit einhergeht, dass der Goldstandard abgeschafft wird, damit der Staat überhaupt tatsächlich als Gesellschaftsplaner auftreten kann durch, durch Deficit Spending und sowas. Und dass sich damit eben durchaus natürlich noch relativ weitreichende Folgen verbinden würden für das, was Marx als Kritik der politischen Ökonomie bezeichnet, weil es da schon durchaus anders funktioniert.
Also zum einen mal glaube ich nicht, dass sich Marx im Kapital auf die Seite der Metallisten schlägt. Also das ist auch eine Diskussion, die man intensiv führen müsste. Man müsste mal nachprüfen und studieren, wo und in welchem Zusammenhang er im Kapital den Begriff Antinomie gebraucht. Und den gebraucht er auch in den Passagen der Grundrisse, wo vom Geld die Rede ist, denke ich, bezüglich dieses notwendigen Oszillierens. Also die Einheit einander logisch ausschließender, sich logisch ausschließender Bestimmungen in ein und derselben Sache. Das ist das, was den Bürger schier um den Verstand bringt und was ihn dann um Hilfe von oben brüllen und schreien lässt. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, natürlich ist für den Privatmann die Konvertibilität von Geld in Gold aufgehoben. Das ist richtig, aber warum, ne, braucht dann die Bundesbank ihre 3.500 Tonnen Gold? Also wenn das jetzt wirklich nur Spuk wäre und nicht eine Machination, die der Staat so intensiv glauben muss, wie sonst kaum jemand, der intensiv nachhängen muss und akkumulieren muss, wozu dann diese beschriebenen merkwürdigen Rituale in den Kellern der Federal Reserve Bank? Ne? Wozu diese Gabelstaplerfahrerei hin und her jeden Tag? Da geht's umtriebig zu wie in einem Ameisenhaufen. Wozu dieses archaische Ritual, wenn auch das Geld längst in Bits und Bytes aufgelöst worden ist, die in Millisekunden riesige Entfernungen überwinden? Also das ist ja die Verwissenschaftlichung und Computerisierung dieser Oszillation. Das ist, denke ich, in keiner Weise aufgelöst. Außerdem ist es so, dass ja der Schulmarxismus immer nur vom Geld spricht. Und das ist schon der grundlegende Fehler, weil Marx in der Entwicklung der Geldformen, nachdem er den allgemeinen Geldbegriff entwickelt hat, auf den Begriff der Währung kommt. Erst im Begriff der Währung ist der marxische Geldbegriff in der Folge der Wertformen korrekt entfaltet. Und da wird ausdrücklich gesagt, ne, das Geld ist Geld erst in der Form des vom Staat oder sein Gewaltmonopol für ein bestimmtes Territorium als gültig gesetzten Wertausdruckes. Also die politische Bestimmung, die nationale Bestimmung ist unmittelbar Teil der Wertformbestimmung und kommt nicht erst als das Politische im Nachhinein von außen zu. Ne? Deswegen heißt es ja auch in jeder Verfassung, und auch im Grundgesetz heißt es so, ne, auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sind gültige Zahlungen nur in Euro zu entrichten. Das ist ja das Elend, an dem diese Geldspiritualisten von der Tauschgeldbewegung so furchtbar leiden, ne, dass sie zwar vielleicht private Börsen ihres Wahns etablieren können, dass sie aber nicht die von ihnen intendierte Pluralität der Geldformen etablieren können, weil das Gesetz sagt, gültige Zahlungen, die von Verpflichtungen befreien, dürfen nur in der Währung geleistet werden. Also man, denke ich auch, man hat sich eben angewöhnt, die Wertformanalyse nicht bis zu der Bestimmung des Geldes als Währung zu lesen. Das ist eine Sache, die einem bei solchen Fleischschweiß-Zettelkastenverwaltern wie Michael Heinrich oder Ingo Elbe immer wieder auffallen, dass sie immer dort, wo die Souveränität ins Spiel kommt, Da verweisen sie entweder auf weitere Forschungsprogramme oder brechen gleich ganz ab, weil sie unmöglich das Co-Konstitutive der Souveränität, das Co-Konstitutive der Souveränität für das Kapital begreifen können. Man könnte sagen, der Überbau, der sogenannte, ist in dieser Perspektive die Bedingung der Möglichkeit der Basis selber. Das ist co-konstituiert. Aber Sie müssen halt in Ihrem sozialdemokratischen Staatlichkeitswahn, in Ihrem Wahn von der Volkssouveränität, müssen Sie den Staat unbedingt als etwas denken, in dem der Wille des Volkes, verstanden als der Gesellschaftsvertrag, den jeder mit jedem zu schließen hat, inkarniert, woraus dann, du hast es ja eingangs erwähnt, der Staat als ein Instrument progressiver möglicher Mehrheiten erscheint, um das Blatt zu wenden. Ja? Diese Perspektive, denke ich, ist schon vom Begriff der Währung her grundlegend ausgeschlossen. Es gibt, da konnten Stalin und Karkowski und Hilferding und Habermas schreiben, was sie wollen, es kann kein sozialistisches Geld geben. Entweder es gibt Geld und damit Kapital oder eben nicht. Und wenn gilt oder eben nicht, dann haben wir entweder von Staat mit Rationalisierungszetteln betriebene Zuweisung oder wir haben freie Assoziation.
Ja, also ich habe noch mal eine gute Frage. Du hast ja gesagt, dass du davon ausgehst, dass es eigentlich keinen deutschen Sonderweg gab, sondern der deutsche Sonderweg sozusagen erst eingetreten ist durch die Ungleichzeitigkeit der Krise. Hast im Prinzip auch gesagt, dass es, ich habe so ein bisschen so verstanden, als wenn es eben auch so eine Frage von Zufall wäre. Und eben dieser Tendenz, dass innerhalb von dieser Antinomie irgendwann eine Entscheidung getroffen werden muss. Aber ich finde, das hört sich erstmal sozusagen so an, als wenn es so ein bisschen so ein kausaler Zusammenhang gewesen wäre. Die Krise hat sich so und so ausgestaltet und dann musste quasi Hitler kommen. Ich gehe jetzt aber, also ich weiß nicht, ob du das so sagen würdest. Also, und ich würde nochmal nachfragen wollen, wie ist denn da sozusagen das Verhältnis? Also es ist ja einerseits sozusagen so, dass es in diesen politisch-ökonomischen Sachen angelegt ist, also diese Transformation, die hier stattgefunden hat. Aber wie ist sozusagen da das Verhältnis zu, also war das determiniert, dass es den Nationalsozialismus gab? Jetzt mal polemisch gefragt. Also gab es keine andere Möglichkeit?
Nein, ich will nicht den Nazifaschismus kausal aus dem Kapitalbegriff ableiten. Ich möchte sagen, es war ein notwendiger Zufall. Ein notwendiger Zufall in dem Sinne, in dem das Kapital, sagt Marx, die absolute Schranke seiner selbst ist und dass es als ein im Kern logisch unmögliches gleichwohl Daseinsverhältnis, dem Zusammenbruch zutreibt. Wo und wie der Zusammenbruch sich wirklich ereignet, ist im Horizont dieser absoluten Notwendigkeit ein empirisch-historischer Zufall. Insofern hat sich 1933 eine Situation eröffnet, wo beim vollständigen Ausbleiben einer irgendwie revolutionär zu nennenden Subjektivität der Staat als rein politisches Zwangsverhältnis den aberwitzigen Versuch unternommen hat, durch politisches Zwangsverhältnis eine wieder funktionierende Kapitalakkumulation aufzurichten. Und bei dem Versuch, diese Kapitalakkumulation wieder aufzurichten, ne, ergab sich gewissermaßen eine Situation, wie ein Dackel sie spüren muss, dem man an einem Stängelchen eine Wurst vor die Nase hängt, er will die Wurst und er galoppiert ihr nach und je mehr er sich auch bemüht, umso weniger würde sie jemals erreichen, obwohl er sich, weiß Gott, Mühe gibt und auf seinem Weg alles Mögliche überrennt und tottrampelt. Und diese wahnwitzig sich von Jahr zu Jahr beschleunigende Energie des Staates und des Souveräns, diese Reinstallation zu erreichen, rückte eben genau das in immer weitere Fernung. Das ist also so gewissermaßen ein paranoides Zwangsverhältnis, das natürlich ungeheuer mobilisierend und begeisternd wirkt, weil ja, wie gesagt, neben der Zwangsvorstellung, man müsse die Antirasse ermorden, auch die Verheißung war, diese Antirasse besäße in ihrem Volkscharakter das Geheimnis ewig gelingender Akkumulation. Darum sind, das ist ja der Grund im Gegensatz zu Postone, warum die antisemitischen Geldfantasien nicht nur kreisen um die Bedrohung durch die gnadenlose Ausbeutung durch den Zins, sondern das Geheimnis, dass Geld einfach nur mehr Geld wird, dessen Kunst man den Juden unterstellt, ist ja die Utopie, die man für sich selber realisieren möchte. Aneignung der Akkumulation als reine Natureigenschaft. Also Raubmord am Antisubjekt, wahnsinnige Leidenschaft der Mordbegeisterung. Das immerhin hat ja Goldhagen, das ist ja der Fortschritt an Goldhagen, dass er mit dieser Vorstellung aufgeräumt hat, vom nur leidenschaftslos vollzogenen Verwaltungsmord und die Leidenschaft und die Begeisterung zeigt, mit der man sich in dieses Raubmordunternehmen hineingestürzt hat. Und andererseits eben, dass man, und das tut Goldhagen eben nicht, Postone leider auch nur ungenügend, zu zeigen, dass diese Destruktionsenergie als Aneignungswahn zugleich natürlich auch ein Versprechen ist, dass das, was deutsch ist, in einem bestimmten Sinne definiert wird und konkret erworben und angeeignet werden kann. Die Nürnberger Gesetze als Drohung und Verfolgung der Juden und als zugleich ein Versprechen an die Deutschen. Den einzigen Zufall, den man da wirklich nicht ableiten kann, den kann ich, glaube ich, nur darin erblicken, und das wäre die Frage nach dem, was hätte Widerstand bedeutet, den kann man nur darin erblicken, dass zeitgenau zur barbarischen Gesellschaft der Barbar Hitler als die ideale Inkarnation des allgemeinen Deutschen auch wirklich zur Verfügung stand. Das wäre mit einem Personal, das nur aus Brünings, Papens, Schleichers und Hindenburgs bestanden hätte, wahrscheinlich so nicht möglich gewesen. Es bedurfte eines von seiner Schizophrenie in die objektive Ideologie wahnsinnig getriebenen Ideologen. Und darum könnte man die Frage nach dem Widerstand als die Frage danach stellen, wäre es möglich gewesen, in der Gestalt Hitlers gewissermaßen den Nazifaschismus zu erschießen. Und ich denke schon, aber das ist jetzt wirklich historische Spekulation, ich denke schon, dass die Gestalt Johann Georg Elsers zeigt, ne, erstes Mal, was individuelle Verantwortung in der Diktatur wirklich bedeutet. Also nicht das Schielen auf imaginäre Volks- und Einheitsfrontpolitiken, wie es die sozialdemokratischen und kommunistischen Oppositionellen betrieben haben, sondern unmittelbare Verantwortung eines Individuums vor der Geschichte. Und dass tatsächlich hätte Elsa Erfolg gehabt, ne, dieser Radikalisierungswahn unterbunden worden wäre und vielleicht Deutschland zurückgestürzt wäre in eine ganz normale Militärdiktatur, was auf jeden Fall ein Fortschritt gewesen wäre. Nur mal nebenbei, der oft als Faschist, der oft von Antizionisten als Faschist gestoltene Wladimir Jabotinsky vom eher rechten Flügel der zionistischen Nationalbewegung hat 1939 auch versucht, ein Hitler-Attentat zu organisieren. Es sollte ebenfalls im Bürgerbräu stattfinden. Aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, ging es über den Plan nicht hinaus. Ne? Aber es gab sehr wohl Leute, die die strategische Funktionsstelle des unmittelbar Fleisch in Hitler Fleisch gewordenen Souveräns erkannt haben. Das ist ja gerade der Mangel, der die bürgerliche, jetzt mal in Anführungszeichen, oder der die akademische Nationalsozialismusforschung auszeichnet. Also angefangen von Neumann bis hin zu Ian Kershaw zeigen sie ja, dass also der faschistische Versuch, mit Gewaltmitteln Kapital wieder funktionsfähig zu machen, zu einer irrwitzigen Polykratie führt, wo also die verschiedenen Gruppen als Rackets und Gangs auftreten, die irgendwie ihren Entscheidungsprozess auskungeln nach jeweiliger Machtstruktur. Aber die Person Hitler wird ja mehr oder weniger als Pfropfen auf der Flasche und als letzte Instanz bezeichnet. Er wird nicht wirklich, weil diesen Historiker natürlich jeder Staatsbegriff vollkommen abgehen muss, sonst wären sie ja Geschichtsphilosophen und kein Historiker geworden, ne? Erscheint die Funktion Hitler erstens mal nur als Funktion und so etwas wie eine übergeordnete Clearingstelle. Ne? Also der staatliche Charakter wird nicht gesehen und genauso wird ja auch gesehen, was es mit dieser seit Hegel präsenten Bestimmung des Souveräns als des allgemeinen Menschen zu tun hat. Und ich möchte nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass in dem Ausdruck allgemeiner Mensch ein Realparadoxon bezeichnet wird, das von derselben Statur ist, wenn Marx den im Geld erscheinenden Wert als eine unmittelbare Allgemeinheit bezeichnet. Und die philosophische Zumutung, die dieses Wort von der ungemittelbaren Allgemeinheit mit sich bringt, diese Zumutung zu bewältigen, das ist die Arbeit der Kritik und sie muss eben auch zu ihren politischen Bestimmungen hinsichtlich des allgemeinen Menschen, ein Paradox von nicht geringerer Statur, fortgetrieben werden. Und da kann uns der Marxismus, so wie er in der Schulgestalt vorherrscht und vorliegt, einfach nur im Wege sein.
Ja, ich kriege jetzt hier schon Zettel zugeschoben.
Was steht denn drauf?
Achso, das ist intern. Ja.
Das ist intern. Geheimbriefe.
Aber ihr könnt es wahrscheinlich schon ahnen. Ich würde jetzt, wenn jetzt niemand mich hier anschreit, erstmal insofern das beenden oder pausieren vielleicht vielmehr. Bedanke mich ganz herzlich für die Worte und der nächste Vortrag wäre dann um jetzt eigentlich 13:30, würde jetzt mal sagen 13:45 von Clemens Nachtmann hier. Dem Titel vom Altern der antideutschen Kritik.